auf dem Berg der Verklärung. So heißt die Predigt heute. Und zwei Worte sollen jetzt den Anfang bilden, weil ja Predigten ausschließlich aus dem Wort Gottes zu kommen hat. Das erste ist 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es geht dabei um den Anfang. Und Offenbarung 1,8. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und da sehen wir, Gott legt einen deutlichen Nachdruck darauf, uns zu zeigen, wo und wer aller Anfang ist. Im ersten Buch der Bibel und im letzten Buch. Aber warum wohl? Warum ist es wichtig? Warum ist für uns der Beginn einer Sache wichtig? Na, ist es nicht so, dass wir gerade am Anfang einer Sache, einer vor uns liegenden Zeit, eines Lebensabschnittes, eine ganz gewisse, eine ganz persönliche Einstellung dazu haben? Und da spielt ja vieles mit. Das ist unsere Mentalität, unsere Ängstlichkeit, unsere bisher gemachte Erfahrung und dazu kommen noch unsere Fantasie, unsere Erwartung und die momentane Konstitution und im Zusammenhang damit unsere Nerven. Vieles, was wir gehört und gelesen haben, worin wir uns bisher bewegt haben, das beeinflusst dabei unsere Einstellung und unsere Vorahnung. Und da können auch alte religiöse, esoterische, okkulte und schwärmerische Restbestände im Herzen mitspielen. Denn vieles davon bringen manche von uns ja offensichtlich jahrzehntelang nicht weg aus ihren Befürchtungen und Vorstellungen. Und mit all dem gehen wir dann unaufhaltsam auf jeden neuen Anfang zu. Ist es ein offensichtliches Leiden, das auf uns zukommt, ein körperliches vielleicht, dann fürchten wir uns oft am Anfang schon ganz besonders, obwohl uns klar ist, dass der Anfang meist ja nicht das Schwerste mit sich bringen wird. Dessen ungeachtet sind wir aber gleich beschwert und seufzen und denken, wie wird denn das jetzt alles werden? Wie kommen wir da durch und wie wird es ausgehen? Was wird bleiben? Andererseits ist es aber etwas Schönes, etwas Erfreuliches, das auf uns zukommt, dann wird der Beginn schon von fantasievoller Vorfreude bestimmt. Schnell sind wir geneigt, manches zu idealisieren, oft über Gebühr zu idealisieren, es uns schön zu reden. In den meisten Fällen werden wir jedenfalls versuchen, nicht unvorbereitet zu sein, uns vielmehr einzurichten auf den Beginn des Kommenden, uns dieser Sache zu stellen. Einer Sache allerdings, deren Verlauf und Ausgang wir ja nicht in der Hand haben. Und so ging es und so geht es immer noch in die Schule, in die Lehrjahre, in das Berufsleben, in das eigene Familienleben, in das beginnende Alter, ja auch das Sterben hat seinen Beginn. So viel zur menschlich relativen Sicht vom Beginn, vom Anfang, so wie wir das alles subjektiv erleben, bei alledem aber, bei alledem sind wir, leben wir und weben wir keinen Moment außerhalb des Rahmens von Gottes Vorsehung und Handeln. Also richten wir besser den Blick auf den, der richtig umzugehen weiß mit dem Anfang, weil er ja auch auf das Ende sieht. Als da zum Beispiel steht in Hebräer 12, 1-2, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und für ihn, den Ewigen, auch für ihn war es ja ein Beginn, als er die Himmel verlassen hat. Dann seine irdische Geburt, dann sein Dasein als Flüchtlingskind, seine Arbeitsjahre, seine Jahre der Verkündigung und die damit verbundenen Leiden, die sich aus satanischem Widerstand und menschlichem Unverstand ergeben haben. Aber sie alle hatten einen Anfang und eine abgemessene Leidensstrecke und einen Leidensdruck mit sich gebracht. Aber das Kreuz, und dass er für uns zur Sünde gemacht wurde, das Verlassensein von Gott, und damit das vor ihm liegende schwerste Leid, das war ein ganz spezieller Abschnitt. Und jetzt achten wir doch besonders darauf, wie unser herrlicher Heiland seinen eigentlichen Leidensweg beginnt, wie er den Anfang vorbereitet. Und da lese ich aus Lukas 9, ab 18. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren, und er fragte sie und sprach: Für wen halten mich die Leute? Und sie antworteten und sprachen: Für Johannes den Täufer. Andere aber für Elia. Und andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Da sprach er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da sprach Petrus und antwortete: Für den Christus Gottes. Ja, aber er mahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, indem er sprach: Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Diese Worte, als er für sich allein betete und dann die Jünger fragte: Für wen halten mich die Leute und für wen haltet ihr mich? Bis hin über die ganz genaue, definitive Leidensankündigung inklusive Auferstehung und dann die Aufforderung an alle: Wenn jemand mir nachkommen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und noch des Gewinnen des Lebens und nicht der Welt, wie er es hier so ganz genau betont, und schließlich die Worte von seinem Kommen und dessen Konsequenzen, das war die Einleitung zum Beginn seiner schwersten Wegstrecke. Und niemand außer ihm hat gewusst, niemand hätte sich auch nur im Entferntesten ausdenken können oder vorstellen können, was da jetzt wirklich auf ihn zukam. Und so lesen wir weiter im Vers 28. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen, und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Es begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen, dass ihm eine große Menge entgegenkam. Bis hierher der Text. Und ein wenig müssen wir uns das jetzt vorstellen, natürlich ohne über die Schrift hinauszugehen. Fest steht, dass wir lesen: Der Herr betet. Für die Jünger war das nichts Neues. Wir hatten das ja zum Beispiel in den vorigen Versen gelesen. Jesus betete für sich allein. Ist ein wunderschönes, aber doch für sie gewohntes Bild. Aber jetzt, hier auf diesem Berg, da bemerken sie erstaunt, wie sich der Herr verändert. Und vergleichen wir dazu ganz genau die synoptischen Texte, dann lesen wir bei Matthäus: Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Markus schreibt: Und er wurde vor ihnen verklärt und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und in Lukas haben wir gelesen: Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, lesen wir. Sogar seine Kleider strahlten in einem Glanz, den die Jünger nie gesehen hatten. So weiß, wie Schnee, wie das Licht. Unmittelbar drängt sich hier auf, was wir von der Stiftshütte wissen, der Vorschattung Christi. Hätte man die grauen Felle ihres Daches abgenommen, dann wäre man auf pures Gold gestoßen. Und so auch hier, aus dem, der um unsertwillen arm geworden ist, ja, der zum Allerverachtetsten geworden ist für uns, aus dem bricht jetzt die Gottesherrlichkeit hervor. Die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes Gottes, bisher stets verhüllt mit seinem menschlichen Leib, jetzt aber durchbricht sie strahlend seine Menschheit und übergießt sein ganzes Wesen mit unbeschreiblichem Himmelslicht. Und die Jünger, so lesen wir, die wurden vom Schlaf übermannt. Sie waren wie die Träumenden. War das für sie ein bisher nie empfundenes, ein seliges Wohlsein, das vom Herrn ausstrahlte und die Jünger durchflutet hatte? Wir wissen es nicht. Aber es muss etwas Ähnliches gewesen sein, das Petrus zu dem Ausspruch veranlasste: Meister, hier ist gut für uns sein. Und die Schrift bemerkte dazu, er wusste nicht, was er sagte. Und wir wissen erst recht nichts. Wir waren ja nicht persönlich dabei. Aber Gott hat es für recht und für gut befunden, uns diese Situation aufschreiben zu lassen. Wir möchten jetzt fragen, warum gerade an dieser Stelle des Heilsplanes? Vielleicht ist die Antwort, weil gerade hier das Evangelium im Evangelium beginnt. Das intensivste Kernstück der frohen Botschaft. Hier, nach Jesu einleitenden Worten, eine Woche später auf diesem Berg, kurz bevor er hinabsteigt und sein Angesicht Richtung Jerusalem wendet. Er hatte alles ganz genau vorher angekündigt, was passieren wird. Also ist genau hier die Stelle, an der er sich willentlich dem Beginn seines schwersten Wegstückes ganz gezielt zuwendet. Und genau hier geschieht es, dass die drei Jünger im überwältigenden Maß einen Vorgeschmack des Himmels erhalten, im wahrsten Sinn des Wortes. Ein seliges Wohlsein strömt aus von Jesus und durchflutet die Jünger, die Seligkeit des Friedens der Ewigkeit. Meister, hier ist gut sein. Oh ja, weg vom ganzen bösen Streit der Welt, weg von aller Krankheit und Sorge, ein herrliches Füreinander dort auf dem Berg anstelle von weltlicher Rivalität. Herrliches Miteinander, himmlisches Wohlsein bei ihm, beim Herrn, anstelle eines zwangsläufig immer schrecklicheren Wartens auf das Gericht. Na, wie interessant, dass der Herr genau hier in seiner Einleitung 8 Tage vorher vom täglichen Kreuztragen spricht, vom Nichtschämen seiner und vom Gewinnen der Seele und nicht der Welt. Und beim Hören dieser Worte wusste allerdings noch keiner der Jünger, was er auf diesem Berg zu erwarten hatte. Aber damit zurück auf diesen Berg. Die Jünger genießen hier das, was im Inneren ihres Herrn und Heilands verborgen liegt. Man sagt uns, es sei der Berg Tabor gewesen, aber das ist nicht wesentlich, denn die Bibel nennt keinen Bergnamen. Petrus, der dabei war, spricht nur vom Heiligen Berg in seinem 2. Brief im 1. Kapitel. Und viel wesentlicher ist aber, dass die Jünger empfangen und genießen dort einen Vorgeschmack, ein Angeld dessen, was sie in der Ewigkeit erwartet, was auf sie wartet und auch auf uns. Denn wenn wir in Christus sind und bleiben, bekommen wir hier, Gott sei es in Ewigkeit gedankt, eine Vorstellung von dem, was uns erwartet. Nach unserer letzten irdischen Stunde sind wir ja sofort daheim beim Herrn. Und dann, in der Auferstehung, dann kommt der neue Leib in Christus. Was für eine herrliche Aussicht. Und dort auf dem Berg, da erscheinen aber jetzt noch 2 zusätzliche Personen, Mose und Elia. Und auch sie erscheinen in Herrlichkeit und sie reden mit dem Herrn. Dann bewegen wir das in einer stillen Stunde wieder einmal im Herzen und lassen uns vom Herrn all das erklären, was er uns damit zu sagen hat. Wir finden hier Aspekte wie Mose und Elia, sie leben dem Herrn. Sie reden mit dem Herrn. Worüber? Sie reden von dem Ausgang, den er erfüllen sollte in Jerusalem. Und das ist uns überliefert, das ist uns gesagt. Die Jünger, die erwachen aber erst, als diese beiden himmlischen Gestalten schon da sind. Und dann, als diese Jesus verlassen, da hebt Petrus an zu seinem bekannten Wort: Meister, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und das Markus-Evangelium schreibt dazu, er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht oder, wie in anderen Übersetzungen steht, sie waren bestürzt. Aber was für ein himmlisches Miteinander von Mose und Elia mit dem Herrn. Irdisch ist so etwas gar nicht denkbar. Sie reden mit dem Herrn von seinem Sterben. Und was sagt er dazu? Nein, wir lesen nichts von seinen Worten. Eines aber wissen wir, dass er sich mit heiliger Beugung, mit kindlicher Ergebung in den Willen des Vaters schickt, mit unbeugsamen Heilswillen hineingeht in das gottgewollte Leiden. Für ein menschliches Sündergeschlecht, das ihn auch nachher noch verspotten und zum größten Teil gar nicht an ihn glauben wird. Und so nimmt er die Botschaft auf von Mose und Elia und legt sich als Lamm Gottes willig auf den Altar zum Opfer für diese gefallene Menschheit. Und bis zum letzten Atemzug bleibt eines fest in seinem Herzen, bis zum letzten Blutstropfen, wie Psalm 40, 9 es ausdrückt, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Aber jetzt lässt sich eine lichte Wolke vom Himmel hernieder und überschattet sie alle und überzieht sie auch alle, und die Jünger erschrecken. Und da kommt eine Stimme aus der Wolke und es ertönen die heilsamen Worte, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das Matthäusevangelium berichtet an dieser Stelle, als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ja, wann das doch auch immer wieder unser Blick wäre, unser einziger, niemand als Jesus allein. Wie mancher von uns sehnt sich in Gedanken ab und zu wieder mal an einen Ort, an dem er vielleicht ein paar schöne Urlaubstage verbracht hat, wo es uns gefallen hat, wo wir uns wohlgefühlt haben. Dabei wissen wir doch längst aus Erfahrung, so wird es dort auch nicht mehr sein. Die Witterung wird anders sein, die Gegebenheiten der Natur sind verändert, die uns bekannten Menschen dort sind eventuell mehr oder weniger verändert. Und selbst wenn wir jahrzehntelang an denselben uns lieb gewordenen Ort zur Erholung fahren, irgendwann wird die Sache schal, wird abgenutzt, wenn nicht sogar ein wenig feindlich. Und wir werden alt und älter und alles wird schwerer und wird fremder. Gott holt uns, wenn wir das endlich verstehen wollen, mit der Zeit aus allem heraus. Das Ziel ist Jesus allein. Und damit kehren wir zurück auf den Berg, denn diese Vorgänge dort, auf dem Verklärungsberg, die sind ja uns nicht vergeblich überliefert worden im Hinblick auf Glauben, Vergänglichkeit und Zukunft. Sie sind vielmehr die lieblichste und zugleich ergreifendste Offenbarung über das Jenseits. Wer sich mit offenem Herzen und nüchterner Gesinnung dort in die Situation hineinversetzt und es sozusagen miterlebt, dem wird ein Stück weit wie den Jüngern zumute. Man möchte diesen Zustand, diesen Moment festhalten, weiter genießen, möchte ihn bleibend machen auf dieser unserer dunklen Erde. Und zugleich ist aber der wunderbare Vorgang dort eine gewaltige Predigt von der Person und dem Wesen des Heilands und von der Bedeutung seines Lebens und dem Zweck seines Sterbens für die Menschen, für Zeit und für die Ewigkeit. Ist uns nämlich die Bedeutung dieser Tatsache im Herzen einigermaßen aufgegangen, dann wirft sie ein tröstliches Himmelslicht auf unseren Weg bis zu unserem Ende hier. Und lösen sie da nicht viele Rätsel unseres Lebens jetzt ganz freundlich auf, da wird ja die Ewigkeit hell und lieblich, ja Himmel und Erde erscheinen in einem anderen, in einem neuen, in einem fröhlichen Licht. Und da möchte ich mal kurz innehalten und mich und euch noch einmal fragen, wieso hat denn der Heiland dieses so mutmachende, dieses so erhellende Geschehen genau auf jenen bestimmten Zeitpunkt gelegt? Ist ja nicht wunderbar? In Kürze geht's ja hinunter vom Berg hinab nach Jerusalem. Es geht hinein in Gericht und in Folter und in Tod. Allerdings auch in die Erlösung, in das Vollbrachte, in die Auferstehung und damit vor allem dahin, wovon wir anfangs gehört haben, hin zu der vor ihm liegenden Freude. Denn das ist ja das größte Geschehen in der Geschichte des Universums. Die ganze Sündenlast aller Menschen aller Zeiten hat er auf sich genommen. Und mehr noch, er ist für sie zur Sünde gemacht worden und hat für sie alle bezahlt. Mehr noch, die gefallene Menschheit, und zwar die gesamte, hat er mit Gott versöhnt und in sich selber hat er einen neuen Menschen geschaffen und Frieden gestiftet. Den neuen Menschen hat er in sich geschaffen, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist das größte Werk im Universum. Und davon ist hier auf dem Berg, und kein Mensch verstand es zu diesem Zeitpunkt, eine herrliche Sicht gegeben worden. Und noch im Berg abgehen haben die Jünger sich gefragt, Auferstehung von den Toten, was mag das heißen? Aber von dem einen neuen Menschen, der Gott entsprechend geschaffen wurde in Christus durch seinen Tod und in seiner Auferstehung, von dem wussten sie dort noch nichts. Und jeder, dem jetzt kein Licht scheint aus dieser wunderbaren Stelle des Evangeliums, wer sich jetzt immer noch oder wieder ungläubig abwendet und der Erde zuwendet, der ist und bleibt im Dunkeln über die Person Jesu Christi. Da mag sich einer ja gelehrt vorkommen, aber bezüglich der Ewigkeit steht er weiterhin vor einer finsteren Tiefe. Da kann er sich bemühen, wie er will, mit seiner Einbildung diese schauerliche Finsternis zu erhellen. Und sein eigenes Leben, ja, erscheint ihm das nicht jetzt als nicht so gewollt. Gleichsam dünkt es ihn ein ihm aufgedrängtes Unglück, sein eigenes Leben, das weder durch viel Mühe noch durch viel Leichtsinn gehoben oder gemildert werden kann. Früher oder später wird ja doch jede menschliche Theorie an der Wirklichkeit zuschanden, an der Wirklichkeit des Daseins. Ist es nicht so? Was bestehen und geltend bleiben wird, dass dann einzig und allein nur der ewige Liebesplan Gottes und die Taten seines Erbarmens, so wie wir sie hier vor uns haben in diesem wunderbaren Text. Und wer die erkennt und sie demütig im Glauben ergreift und dabei wohl erkennt, dass sie uns gelten, der wird eben die gleiche ewige Geltung haben in Christus. Halten wir es also fest, für immer dieses liebliche Bild. Ja, denken wir noch weiter nach über seine Bedeutung und wie es fruchtbar wird für unser Leben. Aber fragen wir, was ja allemal das Beste ist, zuerst nach dem Heiland und nach der Bedeutung für ihn selbst. Es ist ja doch so, sein Erdenleben hat ja niemals dem Selbstzweck gedient, sondern es war ein Leben für die gesamte Menschheit im höchsten Sinne. Und das bedeutet, dass alle Ereignisse in seinem Leben für alle Menschen wichtig waren und wichtig sind. Und inwieweit die Verklärung für den Herrn selbst Bedeutung hatte, darauf können wir nur eine sehr unvollkommene Antwort geben. Die Tragweite dieses heiligen Geschehens, die kann nur er selber ermessen. Was wir darüber sagen könnten, das wäre nichts. Das wäre weniger als das Lallen eines Kindes. Aber reden wir zum Beispiel von der sündlosen Heiligkeit des Heilands, dass er auch seiner Menschheit nach würdig war und reif, sofort jetzt einzugehen in das Heilige dort vom Berg weg. Und sagen wir uns mit Hebräer 7, 26, denn einen solchen Hohepriester sollten wir haben, der da wäre heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als der Himmel ist. Und es ist ja so, dass seine ganze irdische Entwicklung so beschaffen war, dass er vergeblich versucht worden ist von der Macht der Finsternis. Und dass er auch nicht mit der leisesten Sünde befleckt war. Und deshalb hatte der Tod und damit alle Erscheinungen und Folgen des Todes an ihm und in ihm nichts. Zum Unterschied von uns allen, denn wir selber, wir tragen ja den Tod von Geburt auf in uns. Nee, aber er konnte mit Fug und Recht behaupten, dass der Tod über ihn keine Macht hatte. Er sagte vielmehr in Johannes 10, 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und er sagt an anderer Stelle, ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Nun ist es aber so, dass viele Christen der Meinung sind, das sei ja ganz natürlich, diese sündlose Heiligkeit des Herrn, das sei doch ganz selbstverständlich bei ihm, weil er ja doch Gottes Sohn sei und somit Gott. Dabei lassen sie aber außer Acht, dass er auch vollkommener Mensch war, gleich wie wir, aber ohne die angeborene Sünde. Was aber ist die Folge dieser Ansicht? Es folgt daraus, dass man das Leben des Herrn Jesus, die ganze ungeheure Arbeit seines Geistes, das ernste, tiefe und stete Ringen seiner Seele nicht versteht, dass man gering denkt von seiner Berufung zum Erlöser, weil man alles Schwere ja auf seine Gottheit abschiebt und dann denkt man, da habe ich am Ende ja dann gar nichts so Schreckliches und so schwer sein können. Und was folgt daraus? Eine böse Lauheit in der Nachfolge. Gar kein Ernst darin. Schaut sich nur um, so ist es. Wir müssen unseren Herrn in seinem Erdenleben aber immer aus der rechten Perspektive sehen, als Gott und als voller Mensch. sonst schaffen wir uns nur heimlich einen Freiraum und verfehlen das Ziel gewaltig. Natürlich wird es dem menschlichen Geist nie gelingen, das Rätsel seiner Person, das Verhältnis seiner göttlichen Natur zu seiner vollen Menschheit in Bezug auf sein praktisches Leben vollständig zu lösen. Aber zum Vorwand unserer Lauheit darf das absolut nicht werden, denn ist Jesus einerseits der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, so hat doch er, der Mensch Jesus, ein Glaubensleben der schwersten Art mit Glaubensproben und Prüfungen und Glaubenssiegen geführt. Und zwar so, dass seine göttliche Natur zurücktreten musste und die menschliche allein walten lassen musste. Denkt man dabei nur an Gethsemane. Ebenso, wenn es heißt, dass er gehorsam lernen musste an dem, was er gelitten hat. Ebenso, wenn steht, dass er versucht worden ist, wie wir, allenthalben. Das gilt nicht seiner Gottheit, sondern seiner Menschheit. Das gilt dem letzten Adam. Und alle seine Wunder, sind die nur seiner göttlichen Natur zuzuschreiben oder sind sie nicht Glaubenstaten seiner Menschheit, Gebetserhörungen des heiligen Menschensohnes? Nehmen wir die Auferweckung des Lazarus. Was lesen wir? Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mich allezeit erhörst, doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, so in Johannes 11. Urteilt jetzt selber. Wie war es denn bei den Aposteln, als sie geheilt haben in seinem Namen? Waren sie dabei Götter oder waren sie Menschen? Es ist zu billig. Es ist zu billig, alles nur auf seine Gottheit zu schieben und sich selber weiterhin in Lauheit und Sünde, in Sicherheit zu wiegen, in halbherziger Nachfolge und Gehorsam. Können wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass die göttliche Herrlichkeit des heiligen Menschensohnes auf dem Verklärungsberg die Frucht war, nämlich die Frucht seines ununterbrochenen heiligen Gehorsams, seines gewaltigen Kampfes gegen die Versuchungen und gegen die Fluten der menschlichen Sünde um ihn herum, die Frucht seiner alles Denken übersteigenden heiligen Geistesarbeit? Gelingt uns das? Wenn ja, wie nahe wird uns dann der Heiland? Wie nahe wird uns da sein Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen? Und wie viel leichter wird es da auf einmal zu verstehen und zu glauben, dass er ein mitleidiger, ein barmherziger Hohepriester ist? Und wer sich, wie leider üblich, den Heiland nur als Gottes Sohn über die Erde gehend denkt, der vermöge seiner Allmacht Wunder tut und dabei über alle menschlichen Anfechtungen erhaben war, der kann zwar das Opfer seiner Menschwerdung bewundern, aber der Herr ist und bleibt ihm ein ferne gerückter Herr, einer, der in unmenschlicher Höhe über uns steht. Sind wir das aber nicht leider genauso gewöhnt? Erkennen wir diesen feinen, bösen Herzenszug, der uns damit zur Zielverfehlung verleitet? Und nun wissen wir ja auch, warum. Dann sehen wir es noch von einer anderen Seite. Diese auf dem Berg der Verklärung strahlende, in heiligem Kampf erworbene Gerechtigkeit, die hat er ja für uns erworben, damit unsere Ungerechtigkeit bedeckt wird. Was nicht zuletzt in dem Wort ausgedrückt ist aus 2. Korinther 5. Denn er, nämlich Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ja, es ist doch so, für uns hat Jesus die Sünde überwunden. Für uns hat er alle Anfechtungen bestanden. Für uns hat er das heilige Gesetz Gottes punktgenau erfüllt und des Vaters Wohlgefallen erworben. Und deshalb gilt die Verklärung auf dem Berg auch uns. Das ist uns nahe, nicht fern. Aber zuerst müssen wir noch einen anderen Punkt ins Auge fassen, die Tiefe seines Leidens und damit die weltumfassende Bedeutung seines Sterbens. Die beiden Propheten, Mose und Elia, die durften zu ihrer Zeit ja wohl reden von einer Erlösung, die kommen würde, von einer seligen Hoffnung, von Reinigung, von Heiligung, von ewiger Tilgung der Sünde. Ja, sie durften die Erlösung anbahnen und vorbilden, besonders Mose mit den vielen bedeutungsvollen Bildern und den Opfern, aber sie konnten sie ja selber nicht bringen und nicht vollbringen. Ja, sie konnten nicht einmal verstehen, wie viel es kosten würde, wie viel es nämlich Gott kosten wird, sie zu vollenden, die Erlösung. Und sie hatten nicht hoffen können, dass es einmal heißen würde, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Ja, sie hätten nicht zu denken gewagt, dass uns verkündigt werden würde, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und auch Jesaja, der ja wohl am deutlichsten niederschreiben durfte, was Jesu Leiden betraf zur Erlösung der Menschheit, und David im Psalm 22, verstanden sie denn das alles, was sie da prophezeien durften? Aber jetzt, hier, am Berg der Verklärung, da steht ein Größerer als sie alle, einer, der weniger Geräusch macht als sie alle, aber der, der alles vollbringt. Und mit welcher Ehrfurcht werden Mose und Elia ihren Erlöser dort begrüßt haben? Den Erlöser, über dessen Tag sich Abraham so freute. Und uns, die wir heute hier sitzen, uns ist ja die Bedeutung des Sterbens Jesu bis hin zur Auferstehung bekannt, wie keinem in der Zeit des Alten Testaments. Bis zum letzten Augenblick ist ja keiner von ihnen klar dahinter gekommen, damals. Aber es gehört ja eben auch zum Größten, was man über unseren Heiland sagen kann, und leider wird es sehr selten erkannt, dass er in den Tod ging für Menschen, die dieses Opfer nicht begreifen, die es gar nicht wollen, die es nicht für nötig halten, denen es ein Anstoß war, damals und auch heute. Ja, nicht einmal in der Ewigkeit wurde es verstanden, die Engel gelüstet zwar hineinzuschauen in das Geheimnis der Erlösung, aber auch sie haben es nicht erschaut, vor seiner Erfüllung. Was für ein großes, was für ein herrliches Werk. Jetzt denk daran, wenn du selber etwas nicht verstehst, an Gottes Führung mit dir, und dann vertraue. Vertraue auf deinen Erlöser, deinen Herrn. Aber noch einmal zurück zum Berg. Welch ein Moment, als die Stimme aus der Wolke erklingt. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ein Größeres als das konnte Gott ja nicht geben. Verstehen wir das in unserer irdischen Verdorbenheit? Wir, die wir die Ellenbogenmethode gewohnt sind, verstehen wir die Größe, die Bedeutung dieser Worte? Größeres konnte auch unser Herr, der Menschensohn, nicht begehren. Und Größeres begehrte er auch nicht. Aber das, das war ja sein ganzes Begehren. Das begehrte er voll, ganz und unablässig. Denn das Wohlgefallen des Vaters zu besitzen, das war sein erstes, sein einziges Streben. Und aus dieser Quelle ging ja sein ganzes Tun hervor. Jeder Schritt, jedes Wort, jeder Gedanke in seinem Leben diente diesem Zweck. Und deshalb war ihm auch diese Bestätigung, dass er es voll besitzt, das Wohlgefallen des Vaters. Das war sein Glück, das war sein Reichtum, ein Trost, dem nichts verglichen werden kann. Das wäre auch für uns extrem erstrebenswert, dass wir darin dem Sohn Gottes ähnlich werden. Oder gibt es ein höheres Gut, als das des Vaters Wohlgefallen auf uns ruht? Hängt denn unser Friede hier, unser Wohlsein, unser Gedeihen hier, unsere Gesundheit von uns ab, von unserer Kunst zu leben? Was hätte ich denn davon, wenn ich die größten irdischen Vorteile erreichen könnte, die höchste Ehre, den höchsten Reichtum an allem Möglichen, wenn ich die ganze Welt gewönne und hätte einen Gott, der mir zürnt? Was wäre alles Lob, alles Wohlgefallen der Menschen oder mein eigenes Wohlgefallen an mir, wenn der allmächtige Gott mir zürnt? Aber umgekehrt, ist Gott für mich? Wer oder was kann wider mich sein? So steht es in Römer 8, 31 auch. In dem Maß, als Gottes Wohlgefallen durch und in Christus auf uns ruht, in dem Maß wird auch unser ewiges Glück vollendet werden. Möge doch Gottes Liebe, seine Güte, sein Wohlgefallen, seine Ehre der einzige Mittelpunkt unseres Denkens und Strebens werden. Noch einmal zurück zum Berg der Verklärung. Was zum Herrlichsten gehört in dieser Verklärung Christi, das ist die dort stattfindende Vorausdarstellung des Zwecks seines Leidens, nämlich die Wiedervereinigung von Gott und Mensch in ewiger, seliger Gemeinschaft. Und das müssen wir noch näher betrachten. Es handelt sich dabei um die Sicht von der Vollendung des gefallenen Menschen in himmlischer Herrlichkeit, die Wiederherstellung des Paradieses. Und denken wir dabei an Jesu Wort und den Schächer, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dort auf dem Berg der Verklärung, Da waren für eine Stunde Himmel und Erde vereinigt in Christus. Und der heilige Menschensohn leuchtete dort wie die Sonne im himmlischen Glanz. Und himmlisches Wohlsein floss auf die Erde. Das Kind war beim Vater. Für einen Augenblick war der Zustand der ewigen Vollendung des Gottesreiches dargestellt in seiner Herrlichkeit, in seinem Frieden. Es wird ja viel gesagt in der Heiligen Schrift über das Los der Seligen im Himmel. Da ist zum Beispiel der neue Himmel und die neue Erde mit großer Herrlichkeit und Harmonie und Seligkeit, so dass man dem allen kaum folgen kann, auch nicht mit viel Fantasie. Aber hier, auf dem Berg der Verklärung, da sehen wir ein Bild davon, ohne viel Worte, die Realität eines Zustandes, der das alles in sich schließt, was gesagt ist und alles erklärt. Und wer wissen will, was einem seligen Gotteskind zuteil werden wird in der Ewigkeit, was es genießen wird, das will sich vertiefen in dieses Geschehen auf dem Verklärungsberg. Schau an den Heiland dort und schau an, was die Jünger empfinden. Denken wir nur an diese Herrlichkeit und Wonne über die ganze Welt, über die ganze weite Schöpfung ausgegossen, Himmel und Erde vereinigt, aller Erdenjammer ist abgetan, aller Missklang ist verbannt. Hier hast du das rechte Bild davon, die Verklärung des Heilands auf dem Berg. Und sie ist ein Vorgeschmack seiner ewigen Verklärung nach der vollbrachten Erlösung. Gewissermaßen ist sie die Salbung zu seinem ewigen Königtum. Dieses Königtum musste er sich in jenen Tagen zwar noch erkaufen mit seinem Blut, aber so wie er sich selber in heiliger Liebe dem Tod geweiht hat, so weiht ihn der Vater durch die Verklärung, durch die Verherrlichung zum ewigen König, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er will diese ewige, alles Denken übersteigende Gottesherrlichkeit aber nicht allein besitzen, auch nicht etwa nur mit den heiligen Engeln des Himmels, sondern er will sie uns, gerade uns, schenken. Uns, die er in unbegreiflicher Liebe geliebt hat und für die er blutend gestorben ist. Rufen wir dazu ein paar Zeugen aus seinem Wort auf, damit wir es auch glauben können, das nahezu Unfassbare. Da steht in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. In Matthäus 13, 43 steht, dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Na, was bedeutet das? Das bedeutet, die Verklärung Jesu, die gilt uns. Sie ist die feierliche, wesenhafte Vorausdarstellung der ewigen Herrlichkeit derer, die Christus angehören. Und schauen wir jetzt wieder weg von dem Berg, von der Betrachtung dieser ewigen Dinge, weg von der seligen Bestimmung der Menschen, sehen wir auf das allgemeine Leben und Treiben der Menschen. Und dabei nehmen wir nicht die aus, die sich als gläubig bezeichnen. Aber dann ergibt sich doch ein sehr trauriges Bild. Jedes einzelne Menschenherz ist aber erkauft und geschaffen für diese Herrlichkeit und auch dazu berufen. Und jeder Mensch sucht im Grunde ja dieses Glück. Wir hören sie ja singen, für immer jung. Aber keiner hat ja das Glück gefunden, das alle Menschen suchen. Und wenn jemand eine Wissenschaft erfinden würde, die den Menschen ewig jung machte, ewig frei von Sorge, von Kummer und Weh, die ihn ewig glücklich machen könnte, wenn einer eine Insel finden würde, wo man aller Leiden enthoben wäre, da würden sie alle hinfahren, jung und alt, egal was es kostet. Aber wenn auch alle Welt hundertmal gescheiter werden würde, als sie jetzt schon ist, sie würde weder dieses Land auf dieser Insel noch solch eine Wissenschaft finden können. Auf Erden gibt es das nicht. Aber es ist ja doch da. Gott hat ja nicht ein Sehnen in das Herz der Menschen gelegt, das er nicht stillen könnte. Überlegen wir doch, wir haben es doch gehört, wir haben doch davon gelesen. Das ist es doch, was der Mensch, was wir unbewusst suchen, was wir begehren. Diese Offenbarung auf dem Berg der Verklärung, die ist deshalb die größte und herrlichste Verheißung für uns. Sie zeigt uns unsere Verklärung. Mehr noch, denn was uns dieser reale Vorgang auf dem Berg der Verklärung noch zeigt, das ist, dass Mose und Elia, die auf Erden ja um 1000 Jahre getrennt waren, in der Ewigkeit beisammen sind, dass sie leben und dass sie einander kennen. Die Ewigkeit, die scheidet die Menschen. Sie trennt sie in zwei Lager, in die Kinder des Lichts und in die Kinder der Finsternis. Aber nicht nur das, sie einigt auch jene, die auf Erden im gleichen Glauben, in gleicher Arbeit, im gleichen Streben um des Himmelreichs willen gelebt haben. Auch wenn sie getrennt waren durch Länder und Meere und Jahrhunderte und Jahrtausende. Der Prüfstein für alle ist und bleibt das Heil Gottes und unsere Stellung dazu. Steht in Matthäus 22, 32, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, sagt der Herr. Sie leben und sie denken. Sie denken viel freier und unendlich klarer. Sie reden mit dem Heiland. Allerdings unnütze Worte werden durch nicht mehr gehört werden in der Ewigkeit. Ja, auch die Jünger erkennen bereits ohne weiteres den Mose und den Elia, obwohl sie sie nie persönlich oder ein Bild von ihnen gesehen hatten. Je näher, je inniger ein Mensch vertraut wird mit Gottes Heil und mit der Ewigkeit, umso besser, umso sicherer wird er im Erkennen das Volk daraus. In der Ewigkeit selbst wird unser Erkennen dann ein volles, ein direktes und unmittelbares sein. Wir werden erkennen, ähnlich wie wir von Gott erkannt sind, alles ganz und alles tief und alles ohne Zweifel. Interessant ist auf dem Berg der Verklärung auch, dass Mose und Elia eingreifen in dem großen Werk der Erlösung. Das bedeutet, ihr heiliges, tätiges Interesse ist das gleiche geblieben, ist ungehemmter geworden als zu ihren irdischen Wirkungszeiten. Für unser eigenes praktisches Leben in Christus ist vor allem wichtig, dass uns der Berg der Verklärung einen Einblick gewährt in den innigen Zusammenhang zwischen Leiden und Verherrlichung, zwischen Last und Erquickung, zwischen Trübsal und Trost und zwischen Kampf und Stärkung. Und lassen wir die wichtige und so trostreiche Tatsache nicht aus den Augen, ehe der Herr seinen letzten Gang antritt nach Jerusalem, wo seine Leidenstaufe vollzogen werden wird, eben jetzt wird ihm von seinem Vater diese außerordentliche Stärkung zuteil. Ein Angelt des Sieges war sie ihm, ein Vorgeschmack auf die darauffolgende Herrlichkeit, die ihn sicher getröstet hat in den tiefsten Fluten des Leidens und der Anfechtung, eine Art Wegzehrung hin über Bethanien nach Gethsemane und Golgatha. Und so konnte er sich immer wieder sagen, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Wie wichtig ist deshalb der Berg der Verklärung gerade für uns, angesichts der Tiefe, die da auf uns zukommt, der Finsternis, dürfen auch wir uns nicht nur an den Momenten der strahlenden Erhellung unseres Weges laben und an den herausragenden Worten Gottes, die ja wie Felsen herausragen auf unserem Pilgerweg, sondern wir dürfen auch zehren davon, von Gottes Erquickungen auf unserem irdischen Lebens- und Leidensweg. Wohl dem, der da wachsam ist und der damit viel davon verstanden hat und viel mitgenommen hat und nicht mit leeren Herzen dasteht, wann es ernst wird und eng wird. Es gibt etwas, das heutzutage dem Getreuen kaum noch verkündigt wird, und das ist, nach dem Maß der Leiden werden dir auch göttliche Erquickungen, Tröstungen und Stärkungen zuteil werden, wenn du in der Nachfolge Jesu stehst. Das hört man heute nicht mehr oft in den Predigten. Seitdem nämlich die Sünde auf Erden herrscht und ihre Zerstörungsmacht entfaltet, seitdem ist auch das Leid, diese bittere Beigabe mit jedem Menschenleben verfluchten. Und davon sind wir Gotteskinder nicht ausgenommen. Im Gegenteil, gerade wir müssen durch viel Trübsal bzw. Bedrängnis ins Himmelreich eingehen. Apostelgeschichte 14, 22. Wir kennen die Stelle. Und all jene, die in der Offenbarung vor dem Thron Gottes stehen, alle sind sie gekommen aus der großen Trübsal oder Drangsal. So steht es in Offenbarung 7,14. Gott bahnt auch für seine liebsten Kinder keinen Nebenweg, der das Leiden umgehen könnte. Allerdings, ein Unterschied besteht, ein Unterschied, der aber ist ein tiefer, ein gewaltiger. Die für Gott Abgesonderten werden auch schon auf dem Weg getröstet. Und sie haben den Blick auf die Herrlichkeit danach, während die anderen ohne Trost, ohne wirkliche Erquickung und ohne Hoffnung seufzen. Im Leben jedes Christen wird die Stärkung immer nach dem Maß der Trübsal dargereicht. Ich sage das nochmal, im Leben jedes Christen wird die Stärkung immer nach dem Maß der Trübsal dargereicht. Und oft, und das soll uns heute mit diesem Text vom Berg der Verklärung auch mit zur Lehre sein, oft gibt der freundliche Herr in seinem Erbarmen seinen Kindern die Erquickung schon vorher, bevor er ihnen eine Last auflegt. Im Psalm 68, 20 nach Luther steht, gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Selah. Schlachter übersetzt so, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Selah. Und das sollen wir heute mitnehmen, diesen strahlenden Trost der Hilfe. Denn die Anfechtung, die Prüfung, sie wird nicht größer sein als der Trost. Aber auch umgekehrt, je herrlicher die Erquickung, umso ernster wird die Prüfung sein. Haben wir aber den Trost verschlafen, haben wir ihn nicht erkannt oder nicht erfasst, dann kann es natürlich sein, dass uns die Prüfung tiefe Wunden schlägt. Und was sagt der Herr dazu? Darum wachet. Wollen wir nicht jetzt erst recht das ernste und doch sehr erbarmungsvolle Tun unseres Herrn zu unserer Läuterung und Verherrlichung täglich mehr und besser erkennen, ihn ehren und preisen dafür? Amen.